damit ganz herzlich willkommen zurück beim Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast powered by Sport1. Wir sind zurück, die dritte Liga ist zurück im Sattel und wir sind heute zu dritt. Heute ist dabei Thomas Wagner, Markus Höhner und meine Wenigkeit Yannick Barkic. Hallo an euch.
Schönen guten Tag.
Geht's euch gut?
Hallo Jungs.
Fiebermessen. Was ist los? Dürft ihr teilnehmen am Podcast?
Ich bin ja gemessen worden am Sportpark Höhenberg zu Veggies Entsetzen. Du bist da, glaube ich, medizinisch mehr zu Hause als ich. Mit 34,9. Das ist eigentlich Unterschnitt.
Wollte ich gerade sagen.
Ein erschreckender Wert.
Also es ist ja normalerweise, so habe ich mir sagen lassen, 36,8 ist der normale. Und du kannst auch mal, das geht dann bis zu 0,5 runter. Ab 37,3 oder 4 spricht man von Temperatur. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass wenn man sich im Ohr zum Beispiel das Ganze misst, dann ist es immer ein bisschen niedriger, als wenn man das bei kleinen Kindern rektal macht. Und ich weiß nicht, du musst so ein Eisvogel sein, dass man bei dir die Stirn abgeschossen hat. Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht.
Du kennst mich doch als Kollege. Ich bin eiskalt.
Okay.
Dr. Med Thomas Wagner.
Also ich hatte am Dienstag hatte ich 35,8. Da war ich ein bisschen erschrocken. Dachte ich mir so, bin ich gar nicht so heiß auf die dritte Liga. Aber am gestrigen Mittwoch schlanke 37, da habe ich richtig gebrannt beim MSV Duisburg. Oh. Ging wieder los jetzt.
Ich habe euch ein bisschen beneidet, muss ich ganz ehrlich sagen. Scheiße, zu Hause zu sein.
Tja, und wir haben dich vermisst, konkret Höhenberg.
Ja, nicht nur Höhenberg hat dich vermisst, auch die Esprit Arena in Düsseldorf, beziehungsweise die heißt ja gar nicht mehr so, aber auch der MSV.
Ja, das tut mir gut, aber wie war es denn eigentlich so mit dem Arbeiten?
Es war einfach, ich habe das erste Wochenende habe ich noch für Sport1 gearbeitet, also beim Restart war ich erstmal nicht mit dabei und mein Start war dann Dienstag in Höhenberg und es ist definitiv so, Veggie, früher oder später wirst du es auch wieder haben, zurückzukehren ins Stadion ist einfach ein wunderbares Gefühl. Oder warst du schon für Nitro irgendwo draußen im Einsatz? Okay. Es ist einfach, du bist wieder da. Es ist wieder ein Stück Normalität zumindest.
Aber es ist schon, sehr komisch, weil, also das muss man, glaube ich, für alle mal erklären, die Teams sind deutlich verkleinert worden. Wir produzieren ohne Mod, ohne Aufnahmeleiter. Es ist deutlich schwieriger, an Informationen ranzukommen, auch weil sich die Leute alle nicht sehen. Also zum Kommentator habe ich kaum Kontakt. Der geht direkt rein ins Stadion, setzt sich auf seinen Platz und wartet dann da im Endeffekt 5 bis 6 Stunden und arbeitet von dort. Das ist dann schon sehr skurril, dass man nicht vis-à-vis ist, sondern immer nur über die Sprechstelle spricht und ja, es wird doch sehr kompliziert teilweise.
Nur mal zur besseren Vorstellung nochmal, ergänzend zu Yannick, das Stadion ist in 3 Zonen eingeteilt und es gibt eben Akkreditierungen mit Rot, Grün und Gelb und da steht dann eben, in welche Zone darf wer. Und das war dann in der Tat auch so, ich durfte in meine Zone oben auf die Tribüne, durfte aber mit Ankunft der Spieler gar nicht den Innenraum betreten, was natürlich, wie du es sagst, Yannick, es unmöglich macht, sich mit einem Trainer zu unterhalten oder mit einem Spieler vorher. Und hatte auch nur Blickkontakt mit dem hinter dem Tor stehenden Ü-Wagen, da war in der anderen Zone auch kein Einlass für mich. Also ich durfte noch nicht mal zum eigenen Übertragungswagen gehen. Es ist allerdings, das muss man dann zugeben, so komisch das auch ist, es ist zumindest sehr professionell und gut deutsch organisiert, umgesetzt. Alle haben sich an die Regeln gehalten und so ist es nun mal.
Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich Bilder sehe, also ich glaube auch, dass es gut organisiert ist, da sind wir Deutschen ja eh Vorbilder, aber wenn ich manche Bilder gesehen habe, also in Düsseldorf, der Kollege Straßburger, der sitzt gefühlt 200 Meter vom Feld weg und spricht mit einem Mundschutz, also ich habe so das Gefühl, da ist man teilweise auch ein kleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Damit hast du auch recht. Ich kam mir auch albern vor, da oben auf der Tribüne. Gut, die beiden Kameraleute, der Kameras 1 und 2, Führungskamera Totale und die Großeinstellung, die waren nicht unweit von mir, aber lass das aber auch nochmal 5 bis 7 Meter gewesen sein. Und gut, man muss sich dann dran halten, weil es nun mal die Regel ist, aber albern ist es.
Was natürlich komplett fehlt, das muss man schon sagen, ist dieses... das merkt man schon bei der Anfahrt zum Stadion, da ist ja einfach gar nichts. Da stehen 3 Ordner und sonst ist da kein Mensch. Und da baut sich überhaupt keine Spannung auf. Also ihr kennt das ja selber, wenn ihr zum Stadion hinfahrt, da seht ihr schon die ersten Fans. Das ist Atmosphäre da, es ist irgendwie Stimmung da, es riecht nach Bratwurst. Das ist alles gar nicht gegeben, es ist super steril. Und so ist dann halt auch die Stimmung. Und das Ja, das vermisst man dann schon sehr.
Da sprichst du was an, man riecht keine Bratwurst. Es gibt gar nichts zu essen, nirgendwo. Ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber ich glaube, in 30 Berufsjahren habe ich mir zum ersten Mal so eine Dose mit einem Brot mitgenommen und war tatsächlich froh, weil ich muss ja 3 Stunden vorher schon da oben sitzen. Bratwurst ist nicht, kein Catering, kein gar nichts, kein Presseraum. Also Selbstversorger ist angesagt.
So eine schöne Erkenntnis. Markus Hünner wird noch ein Freund des Butterbrotes.
Oh nein.
Aber da sieht man einfach mal, wie es ist in diesen Zeiten und das unterscheidet ja auch viele, wenn selbst die größten Stars sich sonst, normalerweise kriegt er das ja aus dem Catering-Service direkt hochgetragen, jetzt sich das Brot selber schmieren und das finde ich gut von der Arbeitsauffassung.
Genau, einfach zum Hintergrund, ich kriege es hochgetragen von Thomas Wagner, deswegen ist er hauptsächlich vor Ort.
Hühner back to earth.
Genau. Aber ganz ehrlich, es ist ja eigentlich total schade, weil was da gerade abgeht in dieser Liga punktemäßig, ist ja irre, dass das halt, also es ist schön, dass gespielt wird, aber schade, dass es keiner im Stadion sehen kann.
Ja, definitiv. Bevor wir gleich aufs Sportliche kommen, würde ich gerne noch eine kleine Rubrik ins Leben rufen. Wir haben ja in den vergangenen Wochen sehr viele hitzige Debatten geführt innerhalb der Liga, aber auch innerhalb dieses Podcasts und ich bin der Meinung, wir müssen alle mal wieder ein bisschen mehr schmunzeln, mehr lachen und deswegen rufe ich jetzt in den nächsten Wochen die Schmunzelwochen aus und bin auf der Suche nach dem Schmunzler der Woche und an diesem Wochenende oder in dieser Woche war es für mich das Bild von Markus Hünner auf einer großen Leinwand im Autokino. Markus Hünner auf Leinwand, ein Original.
Werde ich jetzt für den Oscar nominiert?
Geil.
Ein frecher Kollege der Bild-Zeitung hat dieses Bild übrigens retourniert mit der Frage, ob das neue Einstiegsbild für den Schweigen der Lämmer Teil 2 ist. Ja, aber zum Hintergrund, dass es alle wissen. Also, Viktoria Köln, wir haben die Übertragung begonnen in einer sogenannten On-Position, wo der Kommentator dann im Bild ist und mal gerade Hallo sagt. Und das ist das Foto. Wie kommt es ins Autokino? Viktoria Köln hat sich mit einem Kölner Autokinobetreiber zusammengetan. Und die haben gesagt, wir übertragen das Spiel live im Autokino. Also das Feed von Magenta Sport war dort zu sehen und zu hören. Letztlich war klar, maximal 2 Personen pro Auto. Und insgesamt sind es ungefähr 65 Autos geworden, die dann da in Köln-Ehrenfeld das Live-Spiel gesehen haben. Und so kam ich auf diese Leinwand und dann wurde mir das Bild zugeschickt. Da musste ich natürlich mal sehr schmunzeln.
Auf der anderen Seite hätte ich mir gerade überlegt, was gewesen wäre, wenn ich im Autokino gewesen wäre und hätte versucht, ein bisschen irgendwie, wäre mit einer Dame da gewesen, das macht man im Autokino so ein bisschen. Und dann wäre auf der Leinwand plötzlich Markus Hünner erschienen.
Ach also, nö, Veggie. Ja, und ja, was dann? Hätte die Perle keinen Blick mehr für dich gehabt.
Aphrodisiakum aller Hünner.
Apropos erotisieren, wir blicken auf die Tabelle und ich muss feststellen, das ist schon ziemlich geil. Also man kann sagen, die dritte Liga ist so weltweit die spannendste Liga in jeglicher Sportart auf der ganzen Welt im Endeffekt. Also spannender geht's ja gar nicht.
Darf ich euch dazu einfach nur eine Frage stellen, beziehungsweise eins, bevor wir jetzt reden. Es gab mal in den 80er Jahren, ich glaube in der rumänischen zweiten oder dritten Liga, gab es glaube ich mit 16 Mannschaften, und das ist jetzt kein Witz, da haben alle am Ende, glaube ich, hatte der Erste genau 2 oder 3 Punkte mehr als der Absteiger. Also die haben eigentlich, das war am Schluss so, als wenn jeder gegen jeden eine ganze Saison immer nur unentschieden gespielt hätte. Und dann hat eine Mannschaft, hatte praktisch einen Gewinn und Verlust der Rest ging alles über Torverhältnis. Unfassbar. Also es ist wirklich, musste man nachgucken, die engste Liga aller Zeiten. Das war irgendwo in Rumänien.
Ich gebe die Aufgabe weiter an unsere Hörer, die sollen uns doch mal einen Screenshot schicken von der Tabelle.
Ganz genau, genau. Aber jetzt, um einmal darauf zurückzukommen, muss man natürlich sagen, Duisburg ist nicht gut rausgekommen. Und was ja auch so ein bisschen auffällt, viele dieser Mannschaften, die am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt haben, haben dann gestern verloren oder umgekehrt. Also es gibt ja nur ganz wenige Mannschaften, die jetzt von Beginn an direkt marschieren, wie zum Beispiel die zweite Mannschaft von Bayern. Oder ich möchte gerne auch hier verbal niederknien. Was habe ich ironisch zurückgefeuert? Es sieht danach aus, dass Markus Hünner der größte Experte ist, bleibt und immer sein wird. Antwerpen und Braunschweig auf Kurs zweite Liga.
Und bitte, Markus.
Ich genieße es einfach nur. Mehr kann ich nicht sagen. Pass auf, wir warten mal ab, wie es ausgeht. Ich habe aber trotzdem unter ihm eine andere, stabilere Entwicklung erwartet. Aber gut, vielleicht gibt es ja das Happy End.
Ich glaube, was sich bei Braunschweig jetzt auszeichnet, ist der große Kader. Wir haben ja noch im Winter drüber gemeckert oder als Problem dargestellt, dass wenn sie jetzt noch Poirier und Biancardi holen, dass sich der Kader extrem aufbläht. Aber in so einer Situation wie aktuell ist das natürlich ein großer Vorteil, weil man halt extrem rotieren kann. Gegenbeispiel ist natürlich der MSV Duisburg, der jetzt extrem gebeutelt ist von vielen Verletzungen. Plus ein kleiner Kader, also ich glaube, das kann dem MSV Duisburg noch richtig auf die Füße fallen.
Total, das ist sehr auffällig. Ich glaube, Braunschweig hat 29 Mann. Und das war ja auch eine Beobachtung jetzt in dieser englischen Woche, dass dann teilweise Trainer Veränderungen zum letzten Spiel vorgenommen haben. Siehe Eintracht Braunschweig, 8 Veränderungen, was ja nun echt heftig ist. Im Gegensatz dazu zum Beispiel Preußen Münster, keine Veränderung.
Ich glaube übrigens, dass das ganz viele verschiedene Facetten hat. Bei Duisburg zum Beispiel habe ich mich ein bisschen gefragt. Die A-Jugend spielt ja in der Junioren-Bundesliga. Klar ist das nochmal ein Sprung, aber da wird es doch sicherlich auch 3-4 Jungs geben, wo man sagt, die nehmen wir jetzt mit rein, einfach um das Trainingsniveau hochzuhalten. Und gar nicht mehr in sportpolitische Dinge zu verfallen. Wir spielen jetzt einfach. Aber ich glaube, wenn, und das können wir ja nicht genau hier nachprüfen, wenn es für einzelne Mannschaften in der Vorbereitung Nachteile gab in Sachen Training, Konditionsarbeit und sowas, und damit meine ich nicht im Wald laufen zu gehen, sondern auch spieltaktisches, kein Training kann ein Spiel ersetzen, das wird natürlich ein Höllenritt. 11 Spiele in 5 Wochen, wenn du jetzt nicht richtig im Saft stehst und dich nicht richtig vorbereitet hast, da wird schon Riesenunterschiede geben.
Aber den großen Leistungsunterschied habe ich jetzt an den ersten beiden Spieltagen eigentlich nicht ausmachen können zwischen den Mannschaften, die so geklagt haben, dass sie wenig Vorbereitungszeit hatten. Also jetzt beispielsweise Magdeburg hätte ja eigentlich das Spiel gegen Lautern gewinnen müssen beziehungsweise punkten müssen. Und jetzt in Würzburg war es ja auch ein guter Auftritt.
Aber ich glaube, dass das hinten raus vielleicht sicher mit der Kraft dann so in 6-7 Spieltagen ein Problem wird.
Das ist denkbar, dass das einfach in der Langzeitentwicklung anders ist. Aber zum Beispiel auch Halle war ja relativ nah dran, mindestens noch den Ausgleich zu schießen gegen Eintracht Braunschweig, die diesen Dreier da mit Glück ins Ziel gebracht haben.
Ja, Halle ist ein großes Sorgenkind, hat einen historischen Negativtrend. Ich habe es mir aufgeschrieben irgendwo. Wie viele Spiele sieglos?
12 Mal.
Spiele sieglos, Atalan kriegt die Kurve nicht. Und jetzt fehlt auch noch Sebastian May mit einer roten Karte, die sehr, sehr umstritten war. Wie schätzt ihr das ein? Ist der HFC noch zu retten?
Ich wollte nur gerade nochmal die Schiedsrichterentscheidung. Ich meine, wenn ich für sowas rot gebe, auch noch glatt rot, dann ist es schon albern. Das war ein ganz leichter Rempler. Gut, der May aus seiner Vita heraus ist ein robuster Junge. Aber dafür darf man meiner Meinung nach noch nicht mal gelb-rot zeigen. Er hatte ja gelb und hat dann glatt rot bekommen.
Also wenn ich jetzt nach unten gucke, dann trotz der Achtungserfolge Jena und Groß-Asbach, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen gesagt, die sind weg. Und dann wird es natürlich wahnsinnig eng. Münster, allen Respekt vor Hildmann, was der da rausholt. Das ist natürlich Wahnsinn, auf wie viel Kraft das kostet. Gestern selbst die Bayern so gefordert. Da ist dann die Frage, wenn du jetzt dran bist, wie lange kannst du dieses Niveau auch weiterhin vom Kopf halten? Oft waren es ja so, dass Mannschaften einen riesen Vorsprung egalisiert haben und sind dann doch wieder unter den Strich gefallen, weil du dann irgendwann mal 5% nachlässt, wenn du das Messer nicht mehr am Halse hast. Zwickau ist Zwickau, auch wenn sie nur einen Punkt geholt haben. Das ist eine Mannschaft, die immer schon dieses Unbeugsame hatte. Ich sehe für den HFC echt ganz große Probleme aus der Gemengenlage, die wir letzte Woche auch schon besprochen haben. Irgendwie hatte man das Gefühl, der ganze Verein ist gar nicht darauf ausgerichtet, weiterzuspielen. Was macht das mit den Spielern? Dann hast du kein Selbstvertrauen. Der Trainerwechsel ist total verpufft. Ich muss auch mittlerweile ganz ehrlich fragen, bei allen Erfolgen und bei allem Respekt, die Atalan in Lotte hatte, Bochum hat überhaupt nicht funktioniert, Lotte so lala danach und jetzt Halle. Ist er dieser große Trainer, dieses große Trainertalent, für den wir ihn gehalten haben? Das ist natürlich auch eine Frage.
Ja, die sportlichen Argumente hat er aktuell nicht, hast du recht.
Ja, und ich finde, wo ich schon auch immer ein bisschen drauf achte, er strahlt es auch nicht nach außen aus. Es gibt schon Leute, die einen mit ihrer Aura mitnehmen. Das ist für mich zum Beispiel auch ein Effekt von Marco Antwerpen, der als Typ daherkommt. Und das, finde ich, ist bei Atalan so nicht zu erkennen.
Also der HFC, das große Sorgenkind in der dritten Liga.
Und dann natürlich auch noch Pech, ne? Noch 2-mal Alu getroffen. Also da läuft ja gerade wirklich alles durcheinander.
Ja, das kommt natürlich jetzt alles zusammen beim HFC. Wir müssen über eine Mannschaft sprechen, die sich komplett frei macht von allen möglichen Corona-Pandemien. Der FC Bayern 2 schickt sich ja teilweise an, jetzt hier irgendwie Meister zu werden in der dritten Liga. Ich glaube, das wird eine Meisterfeier, die wird größer ausfallen als die der ersten Mannschaft, oder? Wenn das so passieren sollte.
Also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass für die Jungen das natürlich nochmal was ganz Besonderes ist. Und wir haben am Anfang Robustheit so ein bisschen vermisst. Wir haben gesagt, die machen teilweise auch so ein bisschen, wenn sie überlegen sind, Larifari. Und wenn der Gegner dann einen Gang erhöht, können sie das nicht mehr mithalten. Aber das ist natürlich schon imponierend. Spielerisch, du warst ja der erste, Yannick, der das damals gesagt hat, für dich die beste Mannschaft in Liga 3, möchte ich auch nochmal dich dafür loben. Und das bringen sie halt jetzt auf die Straße. Die haben natürlich auch wahrscheinlich super Bedingungen, sagen wir mal, in ihrem Campus zu trainieren. Die Jungs sind alle mega fit. Dann hast du jetzt auch noch die Möglichkeit aus der A-Jugend, die auch Meister oder auf dem Weg zur Meisterschaft war in ihrer Süd-A-Jugendliga, Leute einzubinden. Also das ist wahrscheinlich im Moment das beste Sorgenpaket, das beste Gesamtpaket. Und die haben halt auch nicht, wie zum Beispiel Duisburg, existenzielle Sorgen, wenn sie nicht aufsteigen sollten.
Ja, und ich bin mal gespannt, wie viele Leute sie aus dem Kader halten können. Otschi Fried ist ja schon weg, der schickt sich ja an, Torschützenkönig zu werden. Bin mal gespannt, wie die dann nächstes Jahr auflaufen werden, ob die A-Jugend, die dann hochkommt, genauso gut sein wird.
Ja, und wenn du einfach mal siehst, wen die noch alles haben, ne? Da Jaku, der war jetzt beim letzten Spiel nicht dabei, aber Cuisance temporär, Zirkzee temporär, Sink, Fiete Arp kommt zurück, dann jetzt dieser Batista Meyer, der auch das Tor gemacht hat, richtig gut. Haben allerdings auch, das muss man jetzt zumindest auch nochmal mit auf den Zettel nehmen, so ein bisschen das Spielglück und haben beide Spiele in der 88. ganz spät entschieden.
Das ist Bayern München DNA, steht im DFB, DFL, alles drin, das ist einfach so.
Aber wo du auch recht hast, Veggie, die sind natürlich sorgenfrei als Verein, ne? Die machen sich keinen Stress aus irgendwelchen Corona-Geschichten.
Genau. Und das ist ja das, was mir so ein bisschen Sorgen macht, also wenn man sich so ein bisschen umhört, in Duisburg scheint es ja riesige finanzielle Probleme zu geben, wo man gar nicht weiß, können die das stemmen, wenn sie nicht aufsteigen zum Beispiel? Wobei, das ist ja beim MSV leider ein Dauerthema eigentlich. Ihr könnt euch ja erinnern, damals haben sie mal die Lizenz verloren. Und ich glaube, das ist jetzt auch so eine Melange in Duisburg. Du warst lange vorne, hattest aber schon eine gewisse Krise vor Corona. Der Vorsprung war nie so groß, wie er suggeriert hat, weil du dauernd auf 1 standst. Jetzt kommt Corona dazu, jetzt hast du Verletzungspech, kleinerer Kader, jetzt gewinnst du nicht, wenn du rauskommst. Und im Hintergrund das Damoklesschwert, finanzielle Probleme, mein lieber Mann. Da beneide ich Thorsten Lieberknecht und Ivica Krilic im Moment nicht.
Überhaupt nicht. Und vor allem muss man ihnen ja auch anrechnen, dass sie auch einer der Ersten waren, die direkt gesagt haben, wir wollen es sportlich schaffen, wir wollen jetzt hier nicht den Abbruch erzwingen, obwohl sie ja eigentlich gute Gründe dafür gehabt hätten, ne? Weil egal, welche Tabelle man genommen hätte, Hinrundentabelle, aktuelle Tabelle, Quotientenregel, wäre ja Duisburg immer auf 1 gewesen.
Absolut. Und zumal auch in Duisburg hat man bestimmt nicht übersehen, dass der Trend kein guter war, schon vor der Corona-Pause. Die sind jetzt in der Summe, jetzt mit diesen zwei Spielen, 14. der Rückrundentabelle. Aber ich erinnere mich, da waren wir noch in Gottes grüne Wiese. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass beim MSV so diese Leichtigkeit der Hinrunde verloren gegangen ist. Und dann war dieses Heimspiel gegen Magdeburg, ich glaube, Becky, du warst da mit Strassi, das war ja dann so ein Erlöser, da ahnte ja keiner, was noch alles kommen würde und jetzt ist es echt schwierig.
Ja, also um den MSV mache ich mir echt große Sorgen, Thorsten Lieberknecht hat gestern bei uns auch nach dem Spiel die Mannschaft total in Schutz genommen, was erschreckend war, muss man schon sagen, in der ersten Halbzeit waren sie extrem gut, hätten eigentlich 4-0 führen müssen, aber dann gab es so einen extremen Leistungsabfall, was einem MSV-Fan wirklich große Sorgen bereiten muss für die kommenden Wochen. Also wenn man das nicht in den Griff bekommt, dass man vor allem eine Führung nicht mehr über die Zeit bringt gegen den Tabellenletzten, das ist schon echt bitter. Vor allem gestern das Spiel, muss ich sagen, das wäre ein richtiges Spiel für die Fans gewesen, weil die hätten Mitte der zweiten Halbzeit spätestens gemerkt, oh fuck, unsere Mannschaft braucht uns jetzt, wir müssen die unterstützen. Ich glaube, mit den Fans hätte der MSV Duisburg gestern gewonnen.
Aber Yannick, das war eine Entwicklung, die war auch schon vor der Corona-Pause zu erkennen. Ich erinnere mich ans Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. Zur Pause 2-0 geführt, plus weitere richtig gute Chancen. Genau das, was du gerade gesagt hast, hat es bei mir im Hinterkopf geklingelt, dass sie da überragend gut gespielt haben in der ersten Hälfte und haben dann in der zweiten Hälfte komplett die Kontrolle verloren, da aber noch mit Zuschauern und 3-2 verloren.
Also, ich war gestern beim MSV, habe natürlich auch den FC Karlsruhe Jena gesehen, muss den FC Karlsruhe Jena auch nochmal erwähnen, weil die haben sich wirklich richtig, richtig teuer verkauft. Man darf ja nicht vergessen, die dürfen ja zu Hause immer noch nicht trainieren, sind eigentlich die ganze Zeit auf der Autobahn unterwegs mit den Bussen, trainieren in Leipzig, fahren zu ihrem in Anführungsstrichen Heimspiel nach Würzburg, fahren zurück nach Leipzig, trainieren, fahren nach Duisburg und sollten ja jetzt eigentlich wieder zu Hause spielen gegen den FCK und das wird ja dann wohl auch nicht wieder in Jena stattfinden, weil ja die Corona-Verordnungen in Thüringen verlängert wurden bis zum 12. Juni. Sprich, der FCK aus Jena braucht richtig Sitzfleisch.
Und dafür, ich meine, in dem Falle müssen wir sagen, die sind so weit zurück, dass das nicht mehr ausschlaggebend für den Abstieg sein wird. Aber das ist das, was ich letzte Woche zum Beispiel gemeint habe. Das empfinde ich schon als gravierenden Wettbewerbsnachteil. Du hast nicht die Möglichkeit in Thüringen gehabt zu trainieren, weil im Gegensatz zur ersten und zweiten Liga die Politik nicht gesagt hat, es gibt eine Ausnahmegenehmigung. Sagen wir mal, hätte die Politik gesagt, wir machen diese Ausnahmegenehmigung für alle Vereine in den ersten drei Ligen, dann wäre das sicher einfacher gewesen. Und dass Jena jetzt nur im Bus sitzt, wo du dann eh alle drei Tage spielst, das ist natürlich, eigentlich ist das für eine Mannschaft echt schwer hinzukriegen. Deshalb Hochachtung, aber wenn du dann so eine Moral hast und dich nicht hängen lässt, wie das ja Jena anscheinend tut.
Da muss ich mich allerdings dann auch mal fragen, was da in Thüringen los ist, politisch. Wieso ein solcher Ausreißer im Vergleich zu allen anderen Bundesländern? Also das ist schon schwer nachzuvollziehen. Aber was ihr natürlich über Jena sagt, ist absolut richtig. Und wie du es, Jannik, gerade gesagt hast, das ist das Einzige, was man in so einer problematischen Situation im Grunde machen kann, die Charakterstärke zu loben und zumindest das Image zu würdigen, was ja auch ein Wert ist, der Jena begleiten wird, auch in Zukunft. Wer sich hier so sportlich dann verkauft und trotzdem nicht hängen lässt, ich finde, das hat Charakter.
Ja, großes Lob an dieser Stelle an den FC Carl Zeiss Jena. Jetzt müssen wir über einen Spieler sprechen, den wir ja über Wochen gelobt haben, vor allem du, Markus. Jan-Hendrik Marx.
Ja.
Der hat sich am Dienstagabend im Ostseestadion bei Hansa Rostock eine Aktion geleistet, die zumindest diskutabel war.
Du meinst die Schwalbe?
Ja, die Schwalbe in Anführungsstrichen. Andere sagen clever, den Elfmeter rausgeholt. Nee. Wie steht ihr dazu? Es ist ja schon eine entscheidende Situation. Kurz vor Schluss, zwei Aufstiegskandidaten unter sich und Jan-Hendrik Marx, der, ich glaube, gefühlt jede Minute gespielt hat in der dritten Liga in dieser Saison, verleitet sich dann zu so einer Aktion. Ist das jetzt clever oder unfair?
Also da stehe ich in aller Klarheit seit vielen Jahren auch in Spielberichten dafür ein, dass es den Faktor Cleverness bei mir da nicht gibt. Das ist einfach unsportlich und ich wünsche mir immer, dass die Schiedsrichter es richtig erkennen und gravierend bestrafen.
Ich weiß jetzt nicht, du siehst an solchen Aktionen einfach, dass, da kann man ja bei dem Videobeweis sagen, was man will, der oft auch nicht funktioniert, aber sowas ist natürlich schon deutlich zurückgegangen und das ist einfach auch ein positiver Nebeneffekt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Spieler jetzt so, wie soll ich sagen, so anklagen möchte. Manchmal gibt es ja auch Aktionen, wo du wirklich das Gefühl hast, du bist in einem hohen Tempo, da ist mir jetzt einer dagegen gekommen, wenn du es dir nachher nochmal anguckst und denkst du selber, oh Gott, was war denn das jetzt gerade? Aber dass das jetzt nicht die feine sportliche Art war, ich glaube, da wollen wir nicht drüber zu reden.
Das stimmt, das bestätigen die Spieler auch immer wieder, dass es so manchmal so diese gefühlte, der gefühlte Kontakt ist, der dich schon zu Boden bringt. Trotzdem muss man dann einfach das nehmen, was man sieht und dann muss man es umgekehrt sagen, wenn das den Waldhöfern widerfahren würde, dann würden die auch im Strahl kotzen. Das ist einfach Mist, wenn so ein Spiel dann ja letztlich entschieden wird. Das wollen wir nicht vergessen, weil
das sind Phantomschmerzen, die ich halt auch habe, wenn ich euch nicht sehe an den Spieltagen.
Wir vermissen dich auch, Veggie. Keine Sorge.
Du musst mir mein Essen bringen.
Du wirst wiederkommen.
Ich hoffe. Aber was ist denn jetzt eigentlich so, wenn ihr mal drauf guckt? Ne? Zum Beispiel die Löwen. Dieses irre Comeback gegen Duisburg, 3-2, jetzt gestern am Betzenberg. 1-1 war wohl auch hochverdient, was man so mitbekommen hat.
Wieder zurückgekommen?
Genau, wieder zurückgekommen. Und wir hatten ja gesagt, da hat der ganze Verein von Anfang an gesagt, wir wollen das zu Ende spielen, wir haben einen Lauf. Gorenzel ist vorangegangen in der Fraktion derer, die weiterspielen wollten. Wie seht ihr die Löwen? Also ich fände es ja mega geil, wenn sie, also ich würde sie vermissen in der dritten Liga, aber ich habe ja so ein blaues Herz und in München schon mal noch mehr. Also ich finde das schon imponierend, was Kölner da geschaffen hat bisher.
Also ich finde es auch, es bestätigt genau das, was wir letzte Woche gesagt haben. Gorenzel und der ganze Verein hat es vorgelebt. Wir sind heiß, wir wollen wieder anfangen. Und genau das hat schon das Spiel gegen Duisburg gezeigt. Ich habe mir das komplett angeschaut. Bin nicht davon ausgegangen, dass man nach dem 0-2 nochmal so zurückkommt. Und war auch von der Qualität sehr überrascht, wie das Spiel stattgefunden hat, wie gut sie waren. Und für mich sind die Löwen wirklich so das heißeste Eisen aktuell. Kölner ist immer noch ungeschlagen. Die haben gerade irgendwie den Rekord von 2005 eingestellt, 16 Spiele in Folge ungeschlagen. Für mich sind die Löwen wirklich aktuell das heißeste Eisen im Feuer hier.
Ja, dem schließe ich mich gerne an. Das war ja schon vor der Pause so wie wir es gerade besprochen haben. Dann in der Pause klare Ausstrahlung. Wir wollen, wir wollen, wir wollen. Und das bringt sie auch auf den Platz. Das ist nicht das einzige Indiz, denn da ist auch mit Bekirolu, Owusu, da ist schon viel Qualität in dem Kader. Der junge Dressel, der da schon die ganze Saison richtig Gutes abliefert. Und Kölner hat eben von Anfang an da eine Ruhe und eine ordnende Hand reingebracht. Wir haben ihn ja schon früh bei uns hier auch als Gast gehabt im Audiobeweis. Ja, Respekt. Und jetzt kommt natürlich auch von den Spielern immer mehr Selbstvertrauen. Mölders, der auch klar sagt, da oben lassen wir uns nicht mehr verdrängen.
Ja, der hat ja auch nochmal Bock auf die zweite Liga.
Absolut. Und was ich total interessant finde, ich stehe dazu, ich finde, was Daniel Birovka in den letzten Jahren bei den Löwen geleistet hat, ist unfassbar. Auch da nochmal ein großes Lob, auch den Grundstein. Aber wenn du als Trainer vielleicht von unten dann aufbaust und tastest dich selber dann an diese Liga ran, dann hast du erstmal einen vielleicht defensiveren, kompakteren Ansatz gewählt. Und ich hätte eigentlich selber auch nicht gedacht, dass das Spielermaterial so ausreicht, so einen offensiven Fußball zu spielen. Also das fand ich halt sehr wagemutig von Kölner, der hinkommt und der hat ja auch immer gesagt, Birovka hat hier alles gut hinterlassen, aber dann mitten in einer Saison so einen spielerischen, offensiven Ansatz zu wählen, das ist ja eigentlich viel schwieriger, als wenn du eine offensive Mannschaft hast und sagst dann, wir müssen erstmal die Anzahl der Gegentore minimieren. Also das habe ich so in dieser Form in den ersten drei Ligen ganz, ganz selten gesehen. Das ist ja ein richtiger spielerischer Paradigmenwechsel.
Ja, vielleicht ein Stück weit wie Steffen Baumgart zu Paderborner Zeiten, als sie in der dritten Liga waren. Hätte man auch nicht diesen Durchmarsch erwartet.
Ja, das ist vielleicht ein guter Vergleich.
Wobei wir eins nicht vergessen wollen. Ich habe eben den Sascha Mölders zitiert, der gesagt hat, da wird uns keiner mehr verdrängen. Jetzt gucke ich auf die Tabelle, das wäre blöd gelaufen, wenn sie da keiner mehr verdrängt, weil sie sind im Moment Sechster. Wir wollen nicht vergessen, dass andere auch mit Schwung unterwegs sind und dass trotz eines guten Gesamtlaufes ein Portfolio von Kollegen sind, die das Gleiche
das
vorhaben.
Das habe ich mich am Dienstag gefragt, beim Spiel Uerdingen gegen Meppen, auch ein sehr gutes Spiel, zwar 0-0, aber 0-0 der wirklich besseren Sorte. Und wir haben uns gefragt, muss man jetzt eigentlich in dieser Situation mehr Risiko gehen, auf den Sieg gehen, oder ist so ein Punkt dann wirklich wertvoll für den Aufstiegskampf?
Also ich denke, wenn du jetzt, die Löwen kommen mit einem 2-Punkte-Schnitt raus, ne? Haben den Vorsprung zu Duisburg praktisch egalisiert, also haben sie kleiner gemacht. Auch der zu Waldhof ist kleiner geworden. Klar, die Bayern darfst du ja nicht zählen, weil die können nicht aufsteigen. Also ich würde mal sagen, wenn die Löwen die letzten 9 Spiele einen 2-Punkte-Schnitt holen, ich glaube, das würde dann reichen. Und das waren ja nur noch mit Duisburg und Lautern zwei durchaus namhafte Gegner. Ja, wir lassen uns da nicht mehr vertreiben, aber ich glaube mit dem Punkt gestern am Betze, da muss man sagen, die holen 4 Punkte und haben eigentlich nicht gut gespielt. Wir haben Lautern oft so ein bisschen beklagt, dass wir gesagt haben, die spielen gut und belohnen sich nicht dafür. Ich habe gestern sogar bei uns im Chat geschrieben, wenn die gewinnen gegen die Löwen, können die bei 7 Punkten Rückstand vielleicht auch nochmal oben ran schmecken. Aber was ich jetzt so gelesen habe, war es ja doch eher ein glücklicher Punkt für Lautern. Und dann muss man eher gucken, es sind 4 nach unten, ne?
Ja. Nochmal zurück zu den Löwen kurz. Das ist ja auch der einzige Verein, der ein Stück weit auf seine Fans bauen kann, weil man sieht ja an der Grünwalder Straße kann man ja, da gibt es ja Häuser, von denen du aus vom Balkon oder vom Fenster aus in die Arena schauen kannst.
VIP-Lounge, ne?
Genau. Die muss ja eigentlich direkt vermarkten, das ganze Ding dann.
Da sei mir übrigens mal ein kleiner Blick in die erste Liga gestattet. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich das finden soll. Also die mit Abstand lauteste und fußballassigste Truppe in der ersten Liga ist ja im Moment Werder Bremen. Also wie die sich aufführen auf der Bank. Gestern hat Adi Hütter ja auch klare Worte dazu gefunden. Die hatten ja gestern sogar eine Trommel mit im Stadion. Da haben die Ersatzspieler auf die Trommel gehauen. Also ich sag's ganz ehrlich, mir ist es eine Spur zu viel, weil es auch so aufgesetzt emotional wirkt. Und Hütter hat gestern dann gesagt, also wie sich da der Co-Trainer und der Torwarttrainer aufführen, das würde ich bei mir nicht dulden. Auch mal interessant zu sehen einfach, ich will das jetzt gar nicht bewerten, wer wie mit diesem leeren Stadion umgeht, weil du gerade den Faktor ansprichst, dass ja doch bei den Löwen ein paar Leute zugucken.
Also ich habe die Szenen gestern in Bremen noch nicht gesehen, habe es nur gehört, beziehungsweise du hast es mir gesagt, aber ich habe mich sowieso gefragt, warum dann die Bank nicht noch mehr emotionalisiert wird und auch die Auswechselspieler, weil das sind ja dann die Leute, die dann trotzdem noch ein bisschen Stimmung machen können, weil ich, wenn die Mannschaft darauf Bock hat und das möchte, bin ich total dafür. Habe ich mich sowieso gefragt an den ersten Spieltagen, warum nicht die Auswechselspieler da mehr irgendwie mitmachen.
Markus? Sind bei dir gerade keine Leute in der Garage, die hier Stimmung machen, oder?
Nee, ich habe drüber nachgedacht, das ist schwierig. Also ich wäre eher dabei, dass sich die Mannschaft zumindest im Groben auch auf der Tribüne sitzend diszipliniert verhalten sollte. Aber in den spielentscheidenden Szenen, dann hörst du es ja auch im Hintergrund, gehen sie mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausschlaggebend ist. Aber dass sie da mit Trommeln sitzen, das geht natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube auch in München, die nette Geschichte, das war auch so ein Schmunzler, wenn du diese Bilder siehst, weil die
zweite
kannst
Schmunzler
ja
der Woche
schlecht wegschicken, die Leute, oder ihnen verbieten, ihr Fenster aufzumachen. Das sehe ich mehr als nette Geschichte. Ich glaube nicht, dass das jetzt als in irgendeiner Form Einfluss hat.
Aber es ist natürlich jetzt wirklich auch die Frage, wenn ihr jetzt Geld wetten müsstet, ne? Also sagen wir mal, da käme jetzt ein reicher Onkel vorbei, zum Beispiel Tobias Schäfer, und würde jedem von euch einen Tausender geben und würde sagen, ihr müsst jetzt die ersten drei Mannschaften tippen.
Also ich fände es aber schon besser, wenn der Ponomarev käme und nicht der Tobi.
Drei Mannschaften tippen.
Ja, was meinst du? Wer ist für dich so im Moment, oder sagt man einfach 9 Spieltage vor Schluss, bei dem Rhythmus ist im Moment gar nichts vorherzusagen?
Ja, da würde ich schon sagen, eben der Trend ist, my friend, in diesem Falle, dass es die Mannschaften sind, die hier gerade mit einer Euphorie reinstarten. Dann würde ich Bayern, Braunschweig, 60 im Moment favorisieren. Glaube aber auch, dass der SV Meppen nochmal so eine Eigendynamik entwickeln könnte. Ich habe halt meinen Spaß an dieser Mannschaft und habe auch das Spiel Uerdingen in den Auszügen gesehen. Da haben die auch wieder richtig gut gespielt und müssen eigentlich gewinnen. Die hätte ich mal in Klammer noch hinten dran. Und ich glaube, dass die beiden, die jetzt gerade oben stehen und die oben standen, das sieht man ja, die wackeln ein bisschen.
Ich glaube auch. Also the trend is your friend, das ist, glaube ich, so der Kernsatz. Der stimmt jetzt vor allem in diesen englischen Wochen. Ich würde sagen, 60 wird eine ganz heiße Nummer, Braunschweig wird auch eine ganz heiße Nummer. Und ich bin ja dann Freund von den Würzburger Kickers, weil die einfach so einen erfrischenden Fußball spielen. Die gehen nämlich genau das Risiko, was Meppen und der KFC Uerdingen am Dienstag nicht gegangen sind. Die sagen sich dann halt, komm, wir spielen in der 80., 90. noch nach vorne und gehen halt das Risiko. Und das wird, glaube ich, dann am Ende entscheidend sein. Deswegen sage ich 60, Braunschweig, Würzburg. Das ist aber jetzt, das ist ganz schön riskant von mir.
Aber Würzburg ist ein guter Tipp von dir, weil ich kann mir vorstellen, eine Mannschaft, in der Felix Magath irgendwas zu sagen hat, die werden zumindest konditionell werden, die fit sein, also im Verein ist. Ich glaube, dass Rostock, die führen in Zwickau 2-0 und holen dann nur einen Punkt aus zwei Spielen. Das sind dann auch jetzt schon wieder 5 Punkte. Und das sind ja nicht nur 5 Punkte. Du musst ja dann auch eine Menge Mannschaften vor dir überholen. Uerdingen fehlt mir dann so der letzte Lauf. Und Meppen, glaube ich, im Gegensatz zu Markus, dass das jetzt eher so ein bisschen in die andere Richtung geht. Die spielen eine tolle Saison. Aber dafür hättest du dann auch, um den Glauben zu befeuern, ein bisschen mehr holen müssen. Würzburg geht all in, klar. Ingolstadt finde ich es auch nur, obwohl die für mich irgendwie nicht so eine richtig spektakuläre Saison spielen, nur 2 Punkte dahinter. 60 Braunschweig haben wir drüber gesprochen, über die Bayern. Ich würde aber Haching trotzdem auch nicht vergessen, weil Haching ist für mich immer so eine Mannschaft, die fliegt immer so unterm Radar. Die haben schon eine abgezockte, clevere Truppe. Und vom Herz her sage ich nach wie vor, will ich, dass Duisburg es schafft. Also ich muss mich ja irgendwie festlegen. Dann würde ich sagen, die Löwen, Duisburg, Braunschweig und die Bayern 2 unter den ersten 4, weil Bayern 2 fällt ja für die Aufstiegsregelung raus.
Ja.
Das ist mir auch klar. Wir haben jetzt nur mal
gesagt, nein, ist ja klar.
Gesagt, aber
ich wollte eigentlich nach den 3 Aufstiegsaspiranten fragen. Das war, meine Frage war falsch gestellt, deshalb wollte ich sie selbst korrigieren.
Und ich will nur dem Yannick auch nochmal recht geben, Würzburg ist natürlich eine gute Aktie, die du da reinwirfst, weil die sind echt auch schon vor der Pause stabil gewesen, haben, glaube ich, in diesem Jahr erst einmal verloren, schießen irre viele Tore. Und wenn man jetzt mal sieht, das Spiel gegen Magdeburg ist ja eben schon gefallen. Magdeburg gewinnt, aber mega glücklich. Die hatten ja Himmel und Chancen, wenn ich es in der Zusammenfassung gesehen habe, allein der Schuppan so und so viele. Und das ist ja auch ein Stück Qualität. Solche Chancen musst du dir ja erstmal erarbeiten.
Ja, ich glaube, die fühlen sich auch sehr, sehr wohl in ihrer Rolle als Außenseiter. Dann ist natürlich nur noch die spannende Personalie, wann wird der Vertrag mit Schiele verlängert, wenn er weiter so trainiert, dann kommen sie, glaube ich, gar nicht drum herum. Aber das sind dann Sachen.
Aber das ist ja eigentlich auch, ist ja eigentlich komisch. Also, dass Magath immer sagt, ich muss mir das noch so lange angucken. Also, ich habe ja letzte Woche hier schon, möchte ich jetzt nur noch mal ganz kurz erwähnen. Letzte Woche habe ich gesagt, achtet auf Würzburg. Janik, kannst du bitte noch mal rausklippen?
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, Magath ist von Schiele nicht restlos überzeugt. Sonst finde ich, wäre es jetzt ein leichtes zu sagen, wir machen mit dem weiter.
Genau, das habe ich auch so ein bisschen im Gefühl. Man könnte ja einfach ganz entspannt einen Einjahresvertrag machen, unabhängig vom Saisonausgang.
Genau.
Dann hätte man das Thema vom Tisch. So könnte es nochmal ein Problem werden jetzt im Saisonendsport, ne? Medial.
Ja.
Ja.
Blicken wir voraus auf den kommenden Spieltag. Markus, bist du im Einsatz?
Ja, doppelt. Erstmal treibt es mich ins schöne Meppen. SV Meppen gegen Hansa Rostock. Da werden wir dann sehen, ob Hansa Rostock nochmal nach oben zucken kann und ob Meppen nach der Niederlage gegen Würzburg zu Hause eine Stabilität finden kann. Also fußballerisch sind sie cool. Aber das ist natürlich eine Geschichte. Zu Hause ist das natürlich einer der Vereine, der extrem über die Emotionen kommt. Da haben wir ja schon die verrücktesten Spiele gesehen, zum Beispiel auch dieses 5-3 gegen die Bayern. Das sind natürlich Spiele, wo du gerade an einem Standort wie Meppen auch sehr von Zuschauern profitierst, die jetzt eben nicht da sind.
Aber 6 Heimniederlagen schon, ne? Hab ich jetzt ehrlich gelesen. Also ja, das ist ja das Kuriose. Man denkt immer, Meppen kommt über die Heimstärke, dieses Jahr überhaupt nicht. Also die haben schon 6 Heimniederlagen und eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, passt das ja gar nicht dazu. Und wahrscheinlich kannst du mit so einer Bilanz dann letztlich auch nicht aufsteigen. Ich war auch total überrascht, als ich das gelesen habe.
Ja, Meppen total holt auswärts mehr Punkte. Aber vielleicht ist es ja die große Rückkehr von Pio. Ich sag mit Markus Piosek. Wird das was gegen Rostock?
Tja, das ist die Frage. Es gibt das Gerücht, dass er dabei sein wird. Dann hat er, glaube ich, 7 Monate gefehlt. Dann, das ist ja euer auserkorener Lieblingsspieler. Aber Veggie.
Das ist die Hausaufgabe für unsere Hörer. Achtet auf Markus Piosek im Spiel gegen Hansa Rostock. Er wird eine tragende Rolle spielen.
Oha. Aber jetzt muss ich mal ehrlich zugeben, wahrscheinlich auch geblendet von den Spielen, die man selber so im Kopf hat, wenn man da war, zum Beispiel dieses 5-3 gegen die Bayern, das hätte ich jetzt so nicht auf dem Zettel gehabt, dass sie so eine Heimniederlagenquote haben in Meppen.
Ich bin am Samstag im Einsatz beim MSV Duisburg gegen den FC Karlsruhe Jena.
Gegen Chemnitz.
Gegen Chemnitz.
Meine ich ja, sorry, ich war gestern war ich da. Ja, gegen Chemnitz, überraschend verloren der CFC am gestrigen Mittwochabend gegen Groß Asbach, fand ich extrem überraschend das Ergebnis. Und Duisburg, haben wir eben schon drüber gesprochen, die müssen jetzt eigentlich gewinnen. Da ist schon.
Aber das ist so ein Ding wie bei Chemnitz. Jetzt müssen wir wirklich mal aufpassen, wie das weitergeht. Die waren ja eigentlich zu Saisonbeginn, hast du gesagt, okay, das ist der erste Absteiger. Da gab es nur Turbulenzen, da gab es die Geschichten um Fram. Da gab es einen Trainerwechsel und dann kommt Klöckner und die spielen eine Serie, die ist eigentlich Wahnsinn. So, und dann bist du überm Strich und spielst zu Hause gegen Groß Asbach und hast dann eigentlich so gefühlt, das erste Mal was zu verlieren und prompt verlierst du es auch. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Also das ist wirklich für beide Mannschaften ein extrem wichtiges Spiel. Sollte das der MSV auch nicht gewinnen, ich glaube, dann kann sich die Mannschaft auch nicht mehr frei machen von diesem Negativtrend. Und Chemnitz ist halt deutlich gefährlicher, als es der Tabellenplatz aussagt.
Ja, von der Form her ist für mich Chemnitz auch schon gefühlt kein Abstiegskandidat mehr gewesen in den letzten Wochen. Die habe ich schon immer rausgerechnet. Also, aber jetzt, wenn man auf die Punkte schaut und auf das Programm, was jetzt demnächst ansteht, ist das schon dann doch wieder sehr gefährlich.
Und wenn ich am Samstag schon grob in der Gegend bin, fahre ich dann aus Meppen weiter und bin Sonntag in Münster. Und da bin ich super gespannt. Das frühe Spiel, 13 Uhr gegen Unterhaching.
Zur Brunch, Magenta Brunch in Münster. Gott, mein Herz.
Total. Habe ich auch ganz großen Bock drauf. Zumal ich schon überrascht war, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Temperament Münster da gegen Halle rausgekommen ist aus der Corona-Pause. Cueto hat mir richtig Spaß gemacht. Das ist so einer, den man, ja, wer Fußballtemperament hat, der hat Lust auf so einen Spieler, der mit Eigendynamik, der bringt alles mit Technik, Abschluss, der hat das eher.
Wo kommt der her? Hat der eine fußballerische Grundausbildung
irgendwie genossen? Ja, genau, du scheinst informiert zu sein.
Ich wollte gerade fragen, ob du den extra rauspickst, nur weil der beim Geisterheimer gegen den Ball
getroffen hat. Nein, weil ich ihn immer gemocht habe als Spieler mit der Anlage und dafür bin ich objektiv genug immer gewesen. Und habe ihn zum Beispiel auch gesehen, hat dann, glaube ich, sein erstes Tor für Münster hier bei Fortuna Köln letzte Saison erzielt. Also ein super Junge, Litka, komischerweise nicht geprägt beim ersten FC Köln, auch auch ein super Techniker, der in der dritten Liga, wenn er die Technik an den Mann bringen kann, für mich auch ein Unterschiedsspieler sein kann. Also eine gute Mannschaft, bin gespannt gegen Unterhaching.
Markus, was mich interessiert, wenn du in Meppen bist und am nächsten Tag in Münster, das würde ja eigentlich danach schreien, irgendwo schön im Münsterland oder im Emsland ein Hotel zu nehmen. Wie ich dich kenne, fährst du mit dem Zug samstags abends wieder zurück, um am Sonntag mit dem Zug wieder nach Münster zu fahren. Sprich mit uns über deine Reiseplanung.
Du liebst mich, aber du kennst mich doch nicht genau genug. Ich fahre mit dem Auto.
Nein!
Und ich übernachte in Münster.
Echt?
Gönne mir einen gemütlichen Abend in Münster, damit ich dann auch frisch und pünktlich im Preußenstadion auflaufe.
In Münster kann man abends gut weggehen, das hat einiges zu bieten. Ich überlege mir vielleicht, dich zu besuchen zu kommen.
Ja, bisher war die Abendplanung ziemlich gelungen und sehr gemütlich.
Was sind denn deine Ausgetipps?
Das wäre sicher auf einer Seite schön, aber würde dann ungleich anstrengender.
Was sind deine Ausgetipps in Münster, Veggie?
Es gibt da so eine alte Brauerei. Es gibt da so eine alte Brauerei, die ist umgebaut zu einem Event, zu einer Event-Location. Da gibt es dann so, das ist auf Oben Style ist das irgendwie so mit einer Pizzeria, dann gibt es da eine Brauerei, da gibt es ein Hotel, das ist so ein ganzes Event-Ding. Das ist sehr stark, Münster. Und ich werde gleich die Adresse privat Markus zukommen lassen, damit nicht hier irgendwelche Hörer ihm auflauern mit Autogrammwünschen.
Sehr schön. Dann haben wir die Wochenendplanung für Markus Höhner auch abgeschlossen.
Ich bin ein bisschen traurig, ich bin nicht im Autokino diesmal. Ja, aber nächsten Dienstag vielleicht wieder. Viktoria Köln gegen Meppen. Ich glaube, es wird wieder im Autokino übertragen.
Stark. Markus auf Leinwand. Also, ich glaube, wir wären durch.
Schöne Dreiviertelstunde. Eine Halbzeit, würde ich sagen, haben wir gerade gemacht.
Und dann nächste Woche erscheinen wir wieder donnerstags. Ist das so? Dass wir die englische Woche wieder mitnehmen.
Ja, das ist noch in Planung, weil wir ja noch eine kleine Überraschung haben, aber das besprechen wir dann intern. Oha. Wann wir nächste Woche erscheinen, das erfahrt ihr auf allen laufenden Kanälen.
Okay.
Ich sehe gerade.
Dann bleibt gesund.
Sehr viel Spaß euch im Gesichter. Stadion. Gut, dann eine schöne Woche. Genießt die Drittliga-Zeit und bis nächste Woche.
Tschüss. Bis dann. Ciao.